Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Es sieht nach einer neuen Runde von Sanktionen aus, denn die EU-Botschafter betrachten die belarussische Ermunterung, nahöstliche Migranten nach Polen zu locken, als Hybridkrieg. Menschliche Not wie eine Waffe einzusetzen, ist moderne, nicht militärische Kriegsführung. Die polnische Regierung, sie hat im Grenzstreifen zwischen Polen und Belarus den Ausnahmezustand verhängt. Humanitäre Hilfe, die kann so verweigert und Medien der Zugang zur Flüchtlingstragödie verwehrt werden. Michelle Bachelet, die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, sagt heute, dass Hilfskräfte, Anwälte und Journalisten unverzüglich Zugang zu den Flüchtlingen gewährt werden müsse. Die Literaturnobelpreisträgerinnen Svetlana Alexejewitsch, Elfriede Jelinek, Erhard Müller und Olga Tortschuk, sie haben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute einen Appell an den Europäischen Rat, das Europäische Parlament, veröffentlicht, diese, Zitat, humanitäre Krise möglichst schnell und effektiv zu lösen. So die Schriftstellerin. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass Menschen in diesem Hybridkrieg als Geiseln benutzt werden, schreiben sie weiter. Diese teuflischen Praktiken werden als Beispiel für die moderne Variante der Grausamkeit in die Geschichte eingehen, meinen sie. Ich habe deshalb Herfried Münkler, den emeritierten Politikprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, befragt, was ist das Teuflische an dieser Praxis des Hybridkriegs?
Zur europäischen Kriegsgeschichte gehört ein Prinzip der Binarität, also sozusagen ein Entweder-Oder und ein Drittes gibt es nicht. Und diese Binarität bezieht sich auf Krieg und Frieden. Krieg oder Frieden, ein Drittes gibt es nicht. Das ist im Prinzip eine Errungenschaft der Westfälischen Ordnung, also nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, um auf diese Weise die Möglichkeit zu haben, den Übergang vom Aggregatzustand A, sagen wir mal Frieden, in den Aggregatzustand B, Krieg, rechtlich zu organisieren in Form einer Kriegserklärung und umgekehrt in Form eines Friedensschlusses. Und Hybrid ist im Prinzip so etwas wie eine Vermischung von beidem. Also kriegsähnliche Handlungen im Frieden oder sozusagen quasi Führung eines Krieges, aber unter dem Deckmantel des Friedens. Das ist das, glaube ich, was wir zurzeit als Problem haben oder was seit längerem beschrieben wird als eine Form der Auflösung der binären Ordnung. Terrorismus, könnte man ja auch sagen, ist so etwas Ähnliches, insofern ist die Unterscheidung eine andere binäre Unterscheidung, nämlich innen-außen. Entweder Außenpolitik oder aber Herausforderung von außen, das ist eine Angelegenheit des Militärs oder inneres Problem, dann Innenpolitik oder aber eine Herausforderung der Polizei. Nicht? Und da steht man ja auch vor dem Problem, ob man terroristische Attacken nur nach dem Crime Paradigm, also sozusagen nach Art einer kriminellen Handlung, oder aber nach dem War Paradigm, also als eine Art von Krieg behandelt. Und in dem Maße, in dem sich das auflöst, stehen wir vor einem Problem, mit dem man im Prinzip begrifflich und juridisch erst einmal überfordert ist.
Die polnische Regierung hat den Ausnahmezustand im Grenzstreifen zwischen Polen und Russland verhängt. Humanitäre Hilfe kann so verweigert, vereitelt werden. Dann passiert das Paradoxe, dass der Verteidiger, also der Defender, sage ich jetzt mal, zum Aggressor wird. Und das wiederum wird einkalkuliert. Heute haben 4 Nobelpreisträgerinnen, literarische Nobelpreisträgerinnen in der FAZ ihren Aufruf an den Europäischen Rat, das Europäische Parlament, veröffentlicht. Und auch dieser Appell scheint ja offenbar mit ins Kalkül zu zählen, nämlich den Westen zu beschämen. Das sind also ganz andere Kriegsziele, die damit verbunden sind, oder?
Ja, das kann man sagen. Es geht also nicht um Territorium und die Kontrolle von Territorium oder die Zerschlagung der gegnerischen Fähigkeiten militärischer Art oder organisatorischer Art allgemein, sondern es geht eigentlich um so etwas wie die Demolierung eines Rufes. Und da kann man sagen, das ist das Interesse von Lukaschenka und Putin im Hintergrund, denen der Westen ja ein ums andere Mal Vorhaltungen gemacht haben im Hinblick auf die Einhaltung von Menschenrechten, Bürgerrechten, korrekten Wahlen und derlei mehr. Man kann sagen, die russische Strategie läuft schon seit langem darauf hinaus, zu spiegeln, also sozusagen mit anderen Methoden Ähnliches zu bewirken, zu versuchen. Und hier geht es ganz eindeutig darum, zu zeigen, dass der Westen zwar seine Werte behauptet und gegenüber anderen einfordert, aber man bringt ihn in eine Situation, in der er seine eigenen Werte demontiert. Und das tun zurzeit die Polen. Und ich kann sagen, der Rest der EU steht irgendwie betroffen dabei. Er traut sich aber nicht, sozusagen groß etwas zu sagen, weil das heißen würde, dass man den Streit mit Polen, der ohnehin besteht, intensiviert. Das heißt, dass man letzten Endes die Strategie von Putin und wohl auch Lukaschenka, nämlich die EU auseinander zu dividieren, noch weiter anfeuert. Man kann sagen, die Europäer oder der Westen insgesamt sind in eine Falle gelaufen, weil sie geglaubt haben, sie müssten den Russen, den Weißrussen, den Chinesen auch, irgendwelche Vorhaltungen in Wertehinsicht machen. Das hat nicht funktioniert und dementsprechend wird ihnen jetzt vorgeführt, dass sie nie einmal in der Lage sind, sich selber an ihre Werte zu halten.
Und das führt dann dazu, dass ich heute Morgen im Leitartikel der FAZ lese, dass man jetzt auf gar keinen Fall klein beigeben dürfe und man die Außengrenzen sichern müsse. Im Feuilleton-Teil lese ich dann das Gegenteil, dass die Literatur-Nobelpreisträgerin sagen, dass humanitäre Krise möglichst schnell und effektiv gelöst werden muss. Und dann steht man, Sie entschuldigen die saloppe Redeweise, bepinkelt da.
Ja, so steht man bepinkelt da. Das kommt aber davon, wenn man nicht vorher strategisch gedacht hat. Nicht? In dem Augenblick, wo man Sanktionen gegen Belarus verhängt, muss man davon ausgehen, dass man es mit einem strategischen Gegenspieler hat und dass der Gegenmaßnahmen ergreift. Und das sozusagen angesichts der Europäer im Umgang, der Probleme der Europäer im Umgang mit Migration und der Verteilung von Migranten in Europa, das gewissermaßen die zentrale Vulnerabilität ist, das denke ich, kann man eigentlich sogar von einem normalen Zeitungsleser erwarten. Nur unsere Politiker sind in der Regel nicht in der Lage, strategisch zu denken. Sie sind gewiefte Taktiker, aber Strategiedilettanten. Und deswegen hatten sie auch keinen Plan B, nicht? Man kann dadurch, dass es vor allem irische Flugzeuge sind, die zurzeit die Menschen aus dem Irak und andernorts nach Belarus schaffen, Europäer stellen gewissermaßen noch ihre eigenen Ressourcen zur Verfügung, damit Lukaschenka sie in Schwierigkeiten bringen kann. Und alle schärferen Sanktionen in Reaktion auf diese Form der Attacke innerhalb der EU hat bislang ihr Land blockiert. Das muss man auch sehen, nicht? Und da haben einige sich auf ein moralisch sehr hohes Ross gesetzt und sind auf der Stelle heruntergefallen.
Nachdem ich Ihnen jetzt zugehört habe, habe ich einen Dreischritt gelernt. Ich habe erst von Ihnen gelernt, was asymmetrische Kriege sind. Jetzt habe ich gelernt, was hybride Kriege sind. Und das führt mich dazu zu sagen, dass wir vielleicht in der Situation sind, wo wir paradoxe Konflikte haben. Nämlich der Angegriffene wird selber zum Angreifer. Dadurch, dass, ja, gut, dass er die Ressourcen zur Verfügung stellt, so wie Sie es gerade beschrieben haben.
Ja gut, das ist natürlich ein altes Prinzip, wenn Sie so wollen, der Kriegführung. Nämlich, dass man versucht, die Ressourcen des Gegners für eigene Zwecke zu nutzen, indem man etwa, sagen wir mal, schnell in dessen Gebiet einstößt und seine Panzer an dessen Tankstellen, zivilen Tankstellen, betankt, nicht? Oder dass irgendwelche Warlords in jüngeren Kriegen, etwa in Afrika oder in Asien, die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen klauen und hinten einen Raketenwerfer oder ein Maschinengewehr draufbauen und dann haben sie ein Transportfahrzeug und derlei mehr. Auf diese Weise ist man mit relativ bescheidenen Mitteln plötzlich kriegführungsfähig, nicht? Kriegführungsfähig in diesem Falle im Sinne eines wirklichen Krieges oder ein im Prinzip schwacher Akteur wie Lukaschenka. Gott, was ist Weißrussland schon? Nicht? Ist auf dieser Grundlage plötzlich in der Position einer Großmacht. Diese Paradoxien sind ein zentrales Element, ich würde zunächst mal sagen, strategischen Denkens. Und da das häufig in kriegerischer Form auftritt, auch eine Form von Kriegführung, ja.
Das sagt Herfried Münkler, Politikprofessor, Emeritierter der Humboldt-Universität zur teuflischen Praxis des Hybridkrieges und den Appell von 4 Literatur-Nobelpreisträgerinnen. Zur Bühnenkunst. Repertoire-Theater gibt es kaum noch. Klassiker, sagen wir mal, wie Goethe, Lessing, Kleist, Molière oder Ibsen, alles verstaubtes Zeug. Repressive, alte, weiße Männer. Das ist natürlich ironisch gemeint. Es muss nur jemand kommen, der und die gut und richtig lesen können. Das Hamburger Thalia-Theater hat sich das 140 Jahre alte Stück »Die Wildente« von Henrik Ibsen mal vorgenommen. Ein Stück über die zerstörerische Kraft des Idealismus, über Konflikt von Ideal und Wirklichkeit, Verlogenheit und Heuchelei. Immerhin heißt das Stück des norwegischen Dramatikers im Untertitel »Der Kampf um die Wahrheit«. Der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarson hat die Wildente und das 3 Jahre früher entstandene Stück Volksfeind klug nun zusammengepackt. Und Michael Lages hält das in Hamburg für einen aktuell gelungenen Kommentar zur gesellschaftlichen Gegenwart.
Fundamentalistinnen und Fundamentalisten sprechen so, wenn sie auf die Welt schauen, wie sie ist.
Wenn ich das hier alles sehe, also hier alles, dann sage ich aus vollem Herzen, lass zu, dass das zerstört dann wird. Lass die Menschen zugrunde gehen.
Ein gewisser Gregers Werle spricht so in Henrik Ibsens Stück über die Wildente. Und ja, für die Wahrheit, wie er sie empfindet, darf alles um ihn herum zugrunde gehen. Die Welt, wie auch seinesgleichen sie geschaffen hat, ist bis ins tiefste Innere verseucht und vergiftet. Und nicht nur die Umwelt, sondern der Geist, der die Zivilisation in den bevorstehenden Untergang getrieben hat und immer noch treibt. Denn wem fallen nicht heute und hier all die Menschen ein, die mit mal mehr, mal weniger guten Gründen und Motiven die Wahrheit für sich gepachtet haben? How dare you, rufen sie den Potentaten der Welt entgegen, die nicht mehr mehr betreiben als mieses Krisenmanagement ohne Aussicht auf Zukunft. Andere wollen Politiker ermorden lassen, weil die alle, auch die störrischsten, zum Impfen gegen das Virus drängen wollen. Noch wieder andere kapern ganze Staaten, Afghanistan etwa oder Brasilien. So sieht sie aus, die Wahrheit. Und einer wie dieser Gregers Werle ist ihr Prophet. Wer Ibsens Klassiker einigermaßen kennt, merkt auch ohne Blick ins Programmheft ziemlich schnell, dass es in Hamburg nicht mit normalen Dingen zugeht. Gregers Werle hat im Original jedenfalls keine Schwester. Thomas Stockmann allerdings, der renitente Badearzt aus Ibsens Volksfeind, hat einen Bruder, der Bürgermeister ist in einem Badeort im Süden des Landes und mit dem Thomas, der Arzt und Wahrheitssucher, um die Qualität des Quellwassers streitet. Offenkundig ist es industriell verseucht. Das Bad müsste dicht machen für lange Zeit, bis alle Leitungen rund erneuert wären. Thomas, als Volksfeind gebrandmarkt dieser Wahrheit wegen, steht allein gegen alle in dieser Provinzapokalypse. Das ist ein Umweltstück pur und es ist immer wieder herausfordernd. Denn der Einzelne hat hier recht, die Mehrheit nicht. Demokratie hilft nicht in existenziellen Fragen. Das lässt Ibsen diesen Antihelden 1882 belegen. Dem Hamburger Team um Regisseur Thorleifur Örn Arnarson und Dramaturgin Susanne Meister gelingen gleich 2 ziemlich fabelhafte Tricks bei der pfiffigen, erkenntnisstiftenden Durchmischung der Ibsen-Geschichten. Zum einen spielen jetzt beide im selben Badeort und auch die Familie um den nicht sehr lebenskundigen Fotografen Ekdal wäre vom Ende des Tourismus nach Schließung der Bäder existenziell betroffen. Trick 2 macht aus Stockmanns Bürgermeister Bruder im Volksfeind hier eine Schwester, die die Rolle des Konsuls übernimmt, der Familie Ekdal gefördert und zerstört hat, vor allem als er mit Ekdals Gattin Gina die Tochter Hedwig zeugte, die die titelgebende Wildente auf dem Dachboden hegt und pflegt und genauso verletzt ist wie das Tier. Die lokalen Gesellschaftsgeschichten beider Dramen sind rückstandslos entfernt, um mit verdoppelter Energie die Katastrophen ins Visier zu nehmen, die dem ziemlich kranken Kopf des Wahrheitspropagandisten entspringen, der Stockmann und Werle in einem ist. Besondere Schärfe gewinnt dessen Vernichtungsfeldzug aber durch den Schauspieler Jens Harzer. Der ist das Musterbeispiel sanfter Freundlichkeit. Alle Opfer lieben ihn. Marina Galitsch als erfundene Schwester Helena neben ihm wird derweil aufgemöbelt zum modischen Monstrum. Nichts an diesem Paar der Schreckensgeschwister klingt nach möglicher Zukunft.
All die Jahre ging es immer immer nur um dich, dich!
Schwester, wir sind mitschuldig. Unsere Familie hat hier alles vergiftet und jetzt ist die Zeit gekommen. Wir können dem nicht mehr ausweichen.
Ein sehr finster und ein sehr schöner Abend ist das. Wolfgang Menardi hat die Drehbühne mit Schwimmbecken, 2-Meter-Sprungbrett und schwarzen Palmen gefüllt. Und das Ensemble glänzt darin. Rosa Thormeyer vor allem als Mädchen Hedwig, das längst ausbrechen könnte aus der engen Welt wie ein Popstar und das zum Schluss einfach geht. Mit Katharin Seifert und Merlin Sandmeier als verzweifeltem Eckdahl-Paar und Thilo Werners Opa, der den Satz übernimmt, den im Original ein Arzt dem Wahrheitsterroristen entgegenhält. Wer den Menschen die Illusionen nimmt und die Lügen und die Träume, der bringt sie um. Was zu beweisen war, auch 140 Jahre nach der Uraufführung.
Geht doch, sagt Michael Lages, Ibsens Wildente im Hamburg am Thalia Theater. Wir bleiben bei der Bühne, wechseln aber zur Singbühne. Mehrfach war die Premiere verschoben worden. Das Musical The Visitor, Der Besucher, fand nun doch am Public Theater in New York statt. Es fußt auf der ungewöhnlichen Freundschaft des weißen College-Professors Walter, der mit dem Tod seiner Frau nicht klarkommt, welch Wunder, und dem syrischen Einwanderer und Musiker Tarek. Ein gleichnamiger Film von 2007 war sehr erfolgreich, weil er auf das islam- und fremdenfeindliche Klima der USA nach dem 11. September traf. Nun also die Musical-Version. Funktioniert das? Immer noch? Vielleicht unter anderen Vorzeichen, denn struktureller Rassismus ist nicht weniger geworden, wie die Black Lives Matter-Bewegung gezeigt hat. Andreas Roberts sah das Stück über Identität, Rassismus und falsche Versprechen im New Yorker Public Theater.
Der ausgebrannte weiße College-Professor Walter aus Connecticut findet in seiner Zweitwohnung in Manhattan ein illegal eingewandertes Paar. Betrüger hatten sich als die Besitzer ausgegeben und an sie vermietet. Walter lässt das Paar aus Mitleid dennoch bei sich wohnen und freundet sich mit dem aus Syrien stammenden Tarek an, dessen Trommelspiel ihn fasziniert. Tarek führt Walter in den Kreis seiner Freunde ein, deren Musik und Lebensgefühl bei dem Professor Begeisterung hervorrufen, ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr empfunden hat. Als Tarek irrtümlicherweise verhaftet und der Immigrationspolizei übergeben wird, heuert Walter einen Anwalt an, um ihn zu retten. Am Ende wird Tarek trotzdem deportiert, seine Freundin Zainab verlässt die Stadt und Walter wird zum politischen Aktivisten mit einem neuen Hobby, Trommeln. Die Figuren in The Visitor sind gut gespielt, vor allem David Pierce ist überzeugend, den viele aus der Fernsehsitcom Frasier kennen dürften. Er verkörpert Walter mit Unbeholfenheit und Charme, ein sympathisch-liberaler Gutmensch, der durch die Begegnung mit Tarek wieder einen neuen Lebenssinn entdeckt. Die Musik ist im typischen Stil eines Broadway-Musicals gehalten, mit ein paar Highlights, wenn die Djembe-Trommeln des Ensembles den Ton angeben. Auf einer der Trommeln ist ein Aufkleber mit Black Lives Matter zu sehen. Aber um Rassismus geht es in diesem Musical genauso wenig wie um Menschen, die aus Syrien geflohen sind und ihr Schicksal. Denn im Grunde wird hier wieder eine Geschichte erzählt, die sich um weiße Befindlichkeiten dreht. Wieder geht es um das Motiv des weißen Retters und wieder bildet das Schicksal von Mitgliedern einer unterprivilegierten Gruppe nur den Kontext für die psychologische Entwicklung einer weißen Hauptfigur. Zum Beispiel, wenn Tarek in der Abschiebehaft sitzt und davon singt, dass Walter weiter Djembe üben soll, bis er ihn retten und zurückholen kann. Und während Walter dann glückselig seinen Rhythmus findet, sitzt Tarek bereits im Flieger nach Syrien. Das wirkt zynisch und kann einen als Zuschauer fassungslos machen.
Now promise me you'll practice 2 hours at least of practice every day, and when you get me free, we'll play.
Natürlich kann man argumentieren, dass Walter am Ende doch sein politisches Verantwortungsbewusstsein wiedergefunden hat. In einem Gespräch mit Zainab, Tareks Freundin, kann er auf die Frage, warum er das alles denn tue, nur hilflos mit den Schultern zucken. Vielleicht hätte er sagen sollen, weil er es kann. Mit seiner Zweitwohnung in Manhattan, seinem Professorengehalt, seiner bevorzugten Lebenslage. Leider fehlen diese ehrlichen Momente der Selbstreflexion über weiße Privilegien. Dabei hätte das Public Theater eigentlich gewarnt sein müssen. Vor 4 Wochen musste es den Beginn der Voraufführungen verschieben, weil das Ensemble mit dem arabisch-amerikanischen Akzent der Figur des Tarek haderte. Schließlich sollte die Figur ja in den USA aufgewachsen sein. Tiefer lagen wohl die sehr viel schwieriger zu lösenden Probleme des gesamten Skripts. Man wolle der Produktion Zeit geben, Themen wie Rassismus, Immigration und die Tatsache, dass das Stück um einen weißen Charakter herumgebaut ist, gebührend adressieren zu können, hieß es in einer Presseerklärung damals. 6 Tage später verließ der Darsteller von Tarek das Ensemble und die Probleme wurden offenbar nicht gelöst. Das Musical hatte ursprünglich vor dem Corona-Lockdown herauskommen sollen, da war noch Präsident Trump an der Macht mit seiner Politik der auseinandergerissenen Migrantenfamilien. Und doch ist das Musical so inszeniert, als hätte es die Diskussionen um kulturelle Ermächtigung, Kolonialismus und institutionellem Rassismus im Zuge der Ermordung von George Floyd nicht gegeben. Und die Situation hat sich bisher unter Präsident Biden nicht grundlegend verändert. Die Bilder von berittenen Polizisten, die mit ihren Riemen auf Immigranten aus Haiti einschlagen, sind allen noch lebendig vor Augen. Alle wichtigen Theater New Yorks haben in engagierten Manifesten Diversität, Inklusion und eine antirassistische Dramaturgie auf ihre Fahnen geschrieben. Das bezieht sich auch auf die Auswahl von Stücken und Autoren. Es wird Zeit, dass die Theater ihre Manifeste für einen Neuanfang ernst nehmen.
Sagt Andreas Roberts, er sah das Musical The Visitor in New York. Die Kulturmeldungen fehlen, Stefan Koldorf hat sie.
In Hannover haben heute mehrere tausend Menschen aus niedersächsischen Theatern und Orchestern gegen geplante Mittelkürzungen der rot-schwarzen Landesregierung demonstriert. Der aktuelle Haushaltsentwurf des Landes für 2022-23 sehe Streichungen in Millionenhöhe vor. Das kritisierte das Aktionsbündnis Rette dein Theater, das im Wesentlichen aus Gewerkschaften besteht. Aber auch Bühnenvereine sind vertreten. Betroffen seien neben dem Staatstheater in Hannover die Theater und Orchester in kommunaler Trägerschaft in Celle, Göttingen, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück und Wilhelmshaven sowie die freien Theater und Spielstätten, hieß es. Laut Haushaltsentwurf sollten die anstehenden Tariferhöhungen des öffentlichen Dienstes vom Land Niedersachsen nicht übernommen und die seit 2021 bestehende Spielstättenförderung für die freien Theater nicht verstetigt werden. Die Landesregierung nehme damit irreparable Schäden in Kauf und bringe die durch die Corona-Pandemie schwer belasteten Kulturinstitutionen in eine weitere finanzielle Schieflage, so die Demonstrierenden. Ein gestohlenes Reliquienbehältnis aus dem niederrheinischen Wallfahrtsort Kevela ist in einem Auktionshaus in Frankreich wieder aufgetaucht. Ein aufmerksamer Kunstfreund hatte es dort entdeckt. Das vergoldete, versilberte und mit Edelsteinen besetzte Kunstwerk war 2017 in der Kevelaer Sakramentskapelle verschwunden. Laut Polizei hatten Unbekannte das Reliquar während der Öffnungszeiten gestohlen, indem sie einen verschlossenen Wandkäfig einfach aufbrachen. Videokameras gab es, wie in vielen Kirchen, auch hier nicht. Mithilfe von Interpol gelang es nun, das wertvolle Stück rechtzeitig vor der kurz bevorstehenden Versteigerung sicherzustellen. Zurück an den Niederrhein ist es allerdings bislang nicht gekehrt. Das Behältnis in Form eines Armes und einer Hand beinhaltet laut Überlieferung Knochenreste des heiligen Petrus Canisius. Und auch die Anhaltinische Gemäldegalerie in Dessau freut sich über eine Rückkehr. Sie konnte mit Hilfe der Kulturstiftung der Länder und anderer Geldgeber ein 1797 von Johann Friedrich August Tischbein gemaltes Porträt der Prinzessin Amalia Augusta von Anhalt-Dessau als 4-Jährige erwerben. Es kehrt nun an den Ort seiner Entstehung zurück. 1937 war das Gemälde von Dessau ins Schloss Ballenstedt im Harz gebracht worden. Nach Kriegsende wurde es dort durch die sogenannte Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone konfisziert und in die Moritzburg nach Halle gebracht. 2003 konnte das Bild von dort an die Erbengemeinschaft der Familie von Anhalt restituiert werden. Verkäuferin nun ist eine Münchner Kunsthandlung.
Die Kulturmeldung mit Stefan Koldorf war das. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse auch in dieser Ausgabe. Ein Hinweis noch, nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Darin berichte unter anderem über die Koalitionsverhandlungen natürlich und auch ausführlich die Lage an der polnischen Ostgrenze. Ihnen einen guten Abend.